Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
In einer Viertelstunde um neun kommt das CDU-Präsidium zusammen, um über die Ergebnisse des sogenannten Werkstattgesprächs zur Migrationspolitik zu beraten. Mit weiteren Verschärfungen will die CDU-Spitze dafür sorgen, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und diese Debatte zeigt, dass es in der CDU viel zu bereden gibt nach den Jahren des Vorsitzes von Angela Merkel. Auch bei der Schwester CSU gibt es viel zu besprechen. Das waren ja auch Jahre der Identitätskrise, kann man sagen, mit den großen Fragen, wo unterscheiden wir uns eigentlich essentiell vom Rest und natürlich die Frage dahinter, was ist eigentlich noch konservativ? Und genau damit beschäftigt sich auch der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Der hat sich die Konservativen in Deutschland angeschaut und er kommt zu dem Eindruck, da ist die Luft raus. Denn der Titel seines neuen Buchs ist Geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Und bei mir ist Jens Balzer, der das Buch gelesen hat. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Die Konservativen haben ein Problem. Das bestreiten ja noch nicht mal alle Konservativen. Wie macht denn Biebricher seine Diagnose fest?
Naja, indem er an der Diagnose der Konservativen anschließt. Sie haben schon gesagt, es ist viel Gesprächsbedarf bei der CDU, aber auch bei der CSU. Mhm. Nach den letzten Wahlen hat ja Alexander Dobrindt gefordert, wir bräuchten eine konservative Revolution. Damit startet Biebricher gewissermaßen seine Betrachtung. Also der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe fordert eine konservative Revolution. Warum? Weil abgesehen von den unguten historischen Konnotationen, die dieser Begriff ja mit sich bringt, mit einer gerade mal 7-jährigen Pause haben CDU und CSU seit 1982 das Land regiert. Das heißt, wenn die jetzt nach einer Revolution rufen, geben sie ja gleichzeitig zu, dass das ihnen in dieser Zeit lang nicht wirklich geglückt ist, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu prägen. Und Biebricher übernimmt jetzt gewissermaßen das mal als Selbstkritik und versucht zu erklären, wie es dazu kommen konnte.
Wie macht er das? Das ist dann eine Geschichte von CDU und CSU für Alexander Dobrindt zum Nachlesen?
Ja, auch, aber nicht nur. Interessanterweise oder glücklicherweise. Also es gibt drei Ebenen in dem Buch. Also eine parteipolitisch-historische Ebene, eine ideengeschichtliche und eine systematisch-begriffliche. Also er fragt immer, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Konservatismus reden? Und geht dann zurück bis auf den Erfinder des Begriffs gewissermaßen, den britischen Philosophen und Politiker Edmund Burke Ende des 18. Jahrhunderts, und schon in dessen Schriften sieht man, dass dem Konservatismus so ja eigentlich so ein fundamentaler Selbstwiderspruch eingepflanzt ist. Ne? Der will einerseits gestalten, aber vor allem bewahren. Das heißt, das, was er bewahren möchte, ist ja aber andererseits immer schon das qua Begriff, was vergeht oder vergangen ist. Ja. Das heißt, der Konservatismus kann eigentlich nur als reaktive Kraft auftreten, die was zurückzunehmen oder zu verlangsamen versucht, was wiederum progressive Kräfte ihm vorgeben. Oder er macht sich selbst zum Gestalter des Wandels, dann verliert er aber seinen bewahrenden Kern. Das heißt, dieser Widerspruch, das zeigt Biebricher dann auch im Fortgang durch die Geschichte auch der konservativen Philosophie hier in Deutschland in den 70er, 80er Jahren, zum Beispiel bei Schelsky, Marquardt, Gehlen. Irgendwie. Dieser Selbstwiderspruch führt dann zu so einem stetigen Schwanken zwischen wärmestiftender Melancholie und kalter Technokratie.
Der Titel Geistig-moralische Wende, der bezieht sich ja auf Helmut Kohl. Der hat das gesagt, das will er haben, als er Kanzler geworden ist 1982. Und er war ja dann 16 Jahre Kanzler. Mhm. Welchen Anteil gibt Biebricher ihm denn an dieser Erschöpfung?
Ja, das ist gewissermaßen die große These, dass Biebricher sagt, die Erschöpfung geht zurück auf Helmut Kohl. Also das fängt, die ganze Misere, in der sich der Konservatismus heute befindet, fängt an mit dieser geistig-moralischen Wende, die nie stattgefunden hat oder auch da sich wieder in diesem Widerspruch verheddert hat. Weil eigentlich wollte Kohl ja als großer Gegner der 68er, deren libertäre Wende und libertäre Revolution rückgängig machen, ungeschehen machen. Andererseits hat er aber gerade in seiner Wirtschaftspolitik diejenigen Kräfte des kapitalistischen Systems befördert, die traditionelle Institutionen wie, sagen wir mal, die Familie im Säurebad der Modernisierung zersetzt haben, wie es dann gerne so heißt. Und lustigerweise ist es heute ja so, dass dieser Prozess gerade den 68ern angelastet wird. Also die Individualisierung, an die sind jetzt gerade an allem schuld. Und tatsächlich war es aber die Wirtschaftspolitik unter anderem von Helmut Kohl und dann auch im Fortgang von Angela Merkel, wie Biebricher zeigt. Also insofern, die ganze Misere geht zurück auf Kohl, und gerade Merkel war es dann eigentlich eher, obwohl die ja heute so als Totengräberin des Konservatismus geschmäht wird, die diesen fundamentalen Widerspruch für eine Zeit lang ganz gut aufzulösen verstand, weil sie einen, wie Biebricher sagt, prozedural konservativen Stil entwickelte. Also einerseits vermittelte sie den Leuten das Gefühl, dass sie den Status quo so geräuschlos wie möglich zu bewahren versteht, während sie zugleich den Wunsch nach Wandel und Modernisierung so weit erfüllte wie möglich, ohne dass es allzu kontrovers wurde. Bis zu dieser sogenannten Flüchtlingskrise 2015, wo dieser Stil dann an seine Grenzen schließt, weil wie nicht mehr nur der Konservatismus erschöpft war, sondern auch die Kanzlerin, wie Biebrücher schreibt.
Die Kanzlerin ist ja nun zumindest als Parteichefin schon abgetreten und man sieht ja, dass das schon Energie in der CDU freigesetzt hat zum Diskutieren. Hat denn Biebrücher eine Idee, was das für den Konservatismus bedeutet?
Na, was so Prognosen angeht, ist er jetzt nicht besonders hilfreich, muss ich mal sagen. Also für ihn hängt viel davon ab, ob jetzt Annegret Karrenbauer die Rolle von Angela Merkel auszufüllen versteht. Also gewissermaßen auch wieder sowas schafft wie so ein geräuschloses Charisma dieses prozedural-konservativen Stils. Ob das reicht, um sich gegen den Rechtspopulismus zu verteidigen, ist für ihn offen. Und ich finde, da ist auch eine Schwäche seines Buches, weil er diesen Rechtspopulismus, der ja so als der große Gegner des Konservatismus in den letzten Jahren sich entwickelt hat, irgendwie, weil er den begrifflich systematisch auch nicht in annähernd scharfer Weise zu definieren versucht und versteht, wie das mit dem Konservatismus funktioniert. Das heißt, er kann darum auch mit den Konflikt und die Kontroverse zwischen diesen beiden Positionen nicht so richtig fassen. Der Populismus ist ihm immer nur eher das, was irgendwie unseriös ist und nicht unterfüttert begrifflich, theoretisch im Gegensatz zum Konservatismus irgendwie. Das ist ein Manko in diesem Buch, aber ich finde auch dann so nach hinten raus, aber ich finde, es ist auch das einzige Manko, weil ansonsten ist er wirklich sehr klar und aber auch unterhaltsam zu lesen. Das macht schon Spaß. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei so einem politikwissenschaftlichen Pamphlet.
Thomas Biebrücher, die geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus, 320 Seiten, kosten 28 Euro. Die Rezension, die gibt es auch auf deutschlandfunkkultur.de. Jens Balzer war hier und hat das Buch vorgestellt. Vielen Dank.
Dankeschön.